Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Wer einen Kredit für ein Eigenheim aufgenommen hat, das Geld dann aber für Autos ausgibt, muss sich rechtfertigen. Aber wie ist das bei der Bundesregierung? Der Bundestag hatte vor einem Jahr ein einmalig gewaltiges Schuldenpaket von 500 Milliarden Euro bewilligt. Geld, mit dem die Bundesregierung das Land wieder in Schwung bringen will, die Straßen, Schienen, Schulen und Brücken sanieren. Viele Abgeordnete im Bundestag stimmten für die gewaltigen Schulden, auch wegen des Versprechens der schwarz-roten Regierung, dass die Ausgaben nicht einfach nur den Haushalt entlasten würden, sondern zusätzlich sein, also kein Verschiebebahnhof. Nun aber wollen Zahlen von zwei unabhängigen Wirtschaftsinstituten zeigen, dass die Regierung dieses Versprechen nicht gehalten hat, dass nämlich der ganz große Teil des ausgegebenen Geldes bislang eben nicht zusätzlich investiert worden, sondern über Umwege nahezu vollständig in den regulären Haushalt geflossen sei. Also Tricksereien statt Rekordinvestitionen? Jan-Peter Bartels.
Deutschland macht jetzt Tempo, wirbt die Regierung in Filmen wie diesem. Es geht um das Signal. Das Sondervermögen soll das Land verändern. Bagger sollen rollen. 24 Milliarden Euro flossen bereits. Doch im ersten Jahr, kritisieren Ökonomen, habe die Regierung ein Versprechen gebrochen.
Also 95% der aufgenommenen Schulden wurden zweckentfremdet. Das heißt, sie wurden nicht für Investitionen verwendet, sondern sie wurden verwendet, um Haushaltslöcher zu stopfen. Es gab in der Haushaltsplanung einfach Löcher, nicht finanzierte Ausgaben. Und die Löcher hat man jetzt mit diesen Mitteln gestopft.
Für ihre Analyse haben die Wissenschaftler Haushaltsdokumente ausgewertet und Ausgaben verglichen. Beispiel: Erhaltung der Schienen. 2024 wurden dafür 7,5 Milliarden Euro aus dem regulären Haushalt gezahlt. 2025 sank dort der Posten nach Einführung des Sondervermögens auf null. Stattdessen kamen nun 7,6 Milliarden aus dem Sondervermögen. Ein Verschiebebahnhof, so der Vorwurf, besonders laut von den Grünen.
500 Milliarden Euro, das war die historische Chance für Friedrich Merz und seine Kanzlerschaft. Und ein Jahr später muss man sagen, er hat es verzockt. Friedrich Merz hat sich dagegen entschieden, dieses Geld zum Wohle unseres Landes zu investieren. In gute Schulen, in vernünftige Brücken, in ein schnelles Internet.
Die Grünen hatten dafür gestimmt, als der Bundestag vor einem Jahr das Sondervermögen verabschiedete. Sie brachten die nötigen Stimmen für die Mehrheit. Pochten aber darauf, dass das Geld nur zusätzlich zu ohnehin geplanten Investitionen genutzt werden darf. Nun stehen die Vorwürfe der Wissenschaftler im Raum. Auch Linke und AfD greifen das Thema auf.
Offensichtlich gibt es in der Koalition, wie aber auch in den willfährigen Grünen, die das ja damals mit auf den Weg gebracht haben, niemanden, der das ernsthaft hinterfragt und kritische Fragen stellt.
Das Ganze war von Anfang an eine Mogelpackung. Die Leute wurden belogen, nicht nur die Wähler, sondern auch das Parlament. Aber damit muss man jetzt umgehen und mal sehen, welche Schlüsse hier gezogen werden.
Aus dem Finanzministerium heute nur schriftlich. Man habe die vereinbarte Investitionsquote eingehalten. Unterm Strich sei 2025 mehr investiert worden als im Jahr zuvor und weitere Steigerungen geplant. Auch die Regierungsfraktionen weisen die Vorwürfe zurück.
Entscheidend ist, alles, was baureif ist an Straße und Schiene, kann jetzt auch finanziert werden. Und das zum Beispiel war vorher nicht der Fall.
Dass es sich dabei um zusätzliche Investitionen in die Zukunft dieses Landes handelt, da bin ich mir sehr sicher. Und diese Darlegung wird jetzt auch erfolgen.
Diese Analyse, sie stört die Erzählung über das neue Tempo der schwarz-roten Koalition. Das Sondervermögen sei im vergangenen Jahr auch erst ab Oktober einsatzbereit gewesen, heißt es. Die Wissenschaftler wollen nun weiter hinschauen.
Das Bundesfinanzministerium hat gesagt, wir müssen auf die ganze Legislaturperiode schauen. Dann werden wir dieses Geld für zusätzliche Investitionen einsetzen. Ich glaube, das sollten wir jetzt festhalten.
Daran wollen die Wissenschaftler die Regierung beim Sondervermögen nun messen.
Hat die Regierung ihr Versprechen dazu, wie sie das Sondervermögen ausgeben will, bislang nicht gehalten? Dazu die Meinung von Markus Gürne, Leiter der ARD-Finanzredaktion beim Hessischen Rundfunk.
Die Jüngeren, unsere Kinder und Enkel haben der Bundesregierung einen Kredit gegeben. Über 500 Milliarden Euro mit dem Versprechen, diesen Kindern und Enkeln das Land zu erneuern. Nun kommt heraus, dass die Regierung zumindest im ersten Jahr den allergrößten Teil dieses Geldes zweckentfremdet, ausgibt für Wahlversprechen in der Gegenwart und um Haushaltslöcher im Hier und Jetzt zu stopfen, statt es für die überfällige und versprochene Modernisierung dieses Landes in der Zukunft auszugeben. Das riecht nach politischem Betrug und ist der ausgesprochen dreiste Teil der Sache. Der dumme Teil besteht darin zu glauben, dass die Sache nicht auffliegt. Schon im Herbst des vergangenen Jahres haben Ökonomen und Forschungsinstitute genau davor gewarnt, dass die Gelder aus dem Sondervermögen verplempert werden für Wohltaten zugunsten der jeweiligen Klientel der Parteien. Es ist unglaublich, wie Regierung und Repräsentanten mit Geld umgehen, statt so zu handeln, wie es von jedem privaten Haushalt verlangt wird. Nämlich entsprechend der Einnahmen und wenn ein Kredit aufgenommen wird, entsprechend des Zweckes dieses Kredites. Und sicher nicht, um damit Taschenspielertricks durchzuführen. Denn eines ist klar, dieser Kredit wird bedient werden müssen. Eben von den Jüngeren, von unseren Kindern und wahrscheinlich auch noch von unseren Enkeln. Die haben das Recht, für ihr Geld ein Land vorzufinden, das funktioniert, das die Grundlage für ein funktionierendes Geschäftsmodell bietet und nicht ein Land, das marode ist.
Die Meinung von Markus Gürne. Nach dem Tod des obersten iranischen Führers war er das Gesicht des iranischen Regimes, Ali Larijani, der Generalsekretär des mächtigen Nationalen Sicherheitsrats. Nach Israels Angaben kam Larijani in der vergangenen Nacht in Teheran bei einem Luftangriff ums Leben. Das hat gerade auch das iranische Regime bestätigt. Sein Tod ist ein weiterer Erfolg aus Sicht des israelischen Militärs, das an vielen Schauplätzen kämpft. So meldete es in der vergangenen Nacht sowohl eine groß angelegte Angriffswelle auf Ziele in der iranischen als auch in der libanesischen Hauptstadt. Zudem ist das israelische Militär im von Israel besetzten Westjordanland im Einsatz, wo es zu tödlichen Angriffen kommt. Und auch in Gaza sind weiterhin israelische Soldaten aktiv. Welche Strategie verfolgt Israels Führung? Sophie von der Tann.
Bilder der israelischen Armee. Sie sollen die Tötung iranischer Basij-Milizen zeigen. Das israelische Militär gibt an, deren Kommandeur Gholam Reza Soleimani und den einflussreichen Generalsekretär des Sicherheitsrates Ali Larijani getötet zu haben. Wir untergraben dieses Regime in der Hoffnung, dem iranischen Volk eine Chance zu geben, es zu beseitigen. Das wird nicht auf einmal geschehen, es wird nicht einfach sein, aber wenn wir weitermachen, werden wir ihnen die Möglichkeit geben, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Einen baldigen Regimewechsel in Teheran hält die israelische Analystin Merav Sonnenschein für unwahrscheinlich. Im Gegenteil, mehr Hardliner seien nun an der Macht. Das aktuelle Ziel Israels sei es vielmehr, den Iran militärisch so sehr zu schwächen wie möglich. Doch sie bezweifelt, dass das iranische Atomprogramm zerstört werden kann. Da die USA und Israel nach und nach die iranischen Verteidigungsfähigkeiten zerstören, wird der Iran noch verwundbarer, fühlt sich bedroht und sucht nach Schutz. Deshalb ist es durchaus plausibel, dass er direkt nach einer Atomwaffe strebt als Hauptschutz. Die große Frage ist also, ob dieser militärische Druck tatsächlich eine Atomwaffe verhindert oder den Iran eher dazu antreibt, schneller eine zu bekommen. Das israelische Militär sagt, man habe Pläne für mindestens 3 weitere Wochen Krieg gegen den Iran. 70% der iranischen Raketenabschussrampen seien bereits nicht mehr nutzbar. Der Iran feuert weiterhin Raketen auf Israel, auch wenn laut israelischen Angaben immer weniger. Die meisten werden abgefangen. Streumunition stellt allerdings eine zunehmende Gefahr dar. Die große Mehrheit der israelischen Bevölkerung unterstützt den Krieg gegen den Iran. Endlich kämpfen wir direkt gegen den Iran. Auch wenn wir jahrelang einen Schattenkrieg gegen den Iran geführt haben, weil wir gegen die Hezbollah und Hamas gekämpft haben, die der Iran unterstützt. Die sind jetzt geschwächt und werden hoffentlich komplett zerstört. Im Libanon geht die israelische Armee aus der Luft und mit Bodentruppen vor. Erklärtes Kriegsziel hier, ein Ende der Bedrohung durch die Hezbollah. Doch durch massive Militärschläge allein lasse die sich nicht zerstören, kritisiert Oppositionspolitiker Yair Golan. Das habe schon bei der Hamas nicht funktioniert. Dieses Versagen zeigt sich nicht nur in Gaza, sondern auch im Libanon und im Iran. Denn Netanyahu öffnet schnell neue Fronten, aber ist unfähig, sie zu schließen. Er prahlt mit den Erfolgen des Militärs, aber versagt darin, militärische Erfolge in strategische politische Entscheidungen umzusetzen. Im Norden Israels dauernd Hezbollah-Angriffe. Das Militär will die Menschen dort schützen, indem es die sogenannte Pufferzone im südlichen Libanon ausweitet. 250.000 Menschen wurden in der Folge allein von dort in den vergangenen 2 Wochen vertrieben. Gleichzeitig massive israelische Luftangriffe in Beirut. Der israelische Finanzminister Smotrich drohte zuletzt damit, dass der Beiruter Stadtteil Dahiyeh so aussehen werde wie die völlig zerstörte Stadt Khan Yunis im Gazastreifen. Beobachter gehen davon aus, dass der Krieg gegen die Hezbollah deutlich länger anhalten könnte als der Irankrieg und in eine dauerhafte Besatzung des südlichen Libanon münden könnte.
Gabriele Dunkel in Istanbul. Gabriele, das iranische Regime hat bestätigt, dass Israel 2 einflussreiche iranische Führungsfiguren getötet hat. Was bedeutet das jetzt für das Land und das Mullah-Regime?
Vor allem der Tod von Larijani dürfte doch ein sehr harter Schlag für das iranische Regime sein. Larijani war sehr lange Teil dieses Machtapparates. Er galt als mächtigster Mann unter Ali Khamenei und dann später, als der getötet wurde, auch unter Mojtaba Khamenei. Er hat lange Zeit viele Posten ausgefüllt in diesem iranischen Machtgefüge. Das heißt, er ist bestens vernetzt und viele sagen, dass er unerlässlich wäre für dieses Regime. Er hat auch neben Araghchi, neben dem iranischen Außenminister, Gespräche geführt, zuletzt auch in Oman und in Katar. Das heißt, er sei der Strippenzieher dahinter gewesen. Und es gibt auch viele, die sagen, er wäre auch der einzige potenzielle Gesprächspartner gewesen für mögliche Friedensverhandlungen oder Verhandlungen, diplomatische Lösungen um einen Waffenstillstand. Und das fällt jetzt weg. Und auch wenn es wahrscheinlich einen Nachfolger gibt, denn das iranische Regime hat vorgesorgt für diese Zeiten, dass wenn einer getötet wird, wird es doch sehr schwer sein, seinen Posten auszufüllen und sein Tod wird vermutlich ein sehr großes Loch in das iranische Machtgefüge reißen.
Mhm. Gabriele, für Journalisten ist es aktuell wieder unheimlich schwer, über den Iran zu berichten und mit Quellen dort in Kontakt zu treten. Wie beobachtest du das? Wie geht es der Zivilbevölkerung im Iran?
Es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, mit den Leuten dort in Kontakt zu treten, auch mit unseren Kontakten zu sprechen, zu kommunizieren. Das Internet ist seit mehr als 2 Tagen lahmgelegt. Das heißt, es gibt nur ganz sporadisch Telefonkontakt. Was wir hören, ist, dass es den Menschen nach wie vor, dass sie sich sehr große Sorgen machen, dass sie Angst haben vor den Anschlägen, vor den Angriffen der Israelis und der US-Amerikaner. Ausländische Teams dürfen draußen nicht drehen. Ein Kontakt hat uns mitgeteilt, dass es sogar sehr gefährlich sein soll, eine Kamera nur allein im Auto mitzuführen, weil es doch sehr viele Checkpoints gibt von den Basij-Milizen und von anderen Milizen. Und dass es auch Angriffe auf diese Stellungen der Milizen gibt. Ein Kontakt berichtet uns gerade, als er durchgefahren ist, kurz danach wurde ein solcher Checkpoint angegriffen. Also es ist nach wie vor sehr gefährlich und die Menschen haben sehr große Angst. Man darf nicht vergessen, sie haben auch keine Schutzräume, in die sie sich verstecken könnten. Also es herrscht doch noch sehr große Angst und wir haben keinen Kontakt oder es gibt nur sehr sporadisch Kontakt, dass man unabhängige Informationen nicht bekommt aus dem Iran.
Gabriele Dunkel in Istanbul, herzlichen Dank für diese Einschätzung. Danke. Er könne mit dem Inselstaat alles machen, was er wolle, so US-Präsident Trump über Kuba. Auch über eine mögliche Übernahme der Karibikinsel redet der US-Präsident wieder. Und es klingt wie ein Spiel. Für die etwa 10 Millionen Einwohner Kubas ist ihr Leben gerade alles andere als das. Vergangene Nacht saßen viele wieder im Dunkeln ohne Strom. Die Hauptstadt Havanna glich einer Geisterstadt. Immer wieder kommt es dazu infolge der US-Ölblockade. Und auch in anderen Bereichen kämpfen die Kubaner mit existenzbedrohenden Problemen. Experten befürchten gar, dass Kuba auf eine humanitäre Katastrophe zusteuert. Thomas Aders.
Altstadt Havanna, Restaurant Mojito Mojito. Reservierungen im früheren Touristenmagneten nicht mehr notwendig. Managerin Cynthia braucht Nachschub für die Küche. Selbst Früchte und Tomaten sind rar geworden. Das strikte US-Treibstoffembargo hat den eh schon kriselnden Inselstaat in eine prekäre Lage getrieben. Alles ist teuer, sagt der Straßenhändler. Die Preise sind viel zu hoch. Die Lieferanten können die Waren nicht mehr ausliefern, weil ihnen der Sprit fehlt. Deshalb kann aus dem Umland nichts mehr hierher transportiert werden. Auch Strom ist längst Mangelware. Aber wie hält Cynthia Meeresfrüchte und Rindfleisch ohne einen Kühlschrank frisch, indem sie mehrfach am Tag einkaufen geht, je nachdem, ob ein paar Gäste kommen oder nicht? Es ist kompliziert. Wir können nicht schließen, so schwierig das alles auch ist. Wir können unsere Angestellten doch nicht einfach entlassen. Sie haben ja auch Familie. Und deshalb, wir kaufen nur das ein, was wir auch wirklich verwenden. Natürlich machen wir gerade Minus, uns fehlen die Kunden. Treibstoffmangel überall, auch die Stadtwerke sind zur Untätigkeit verdammt. Offenbar aus Verzweiflung hat die Regierung jetzt zugegeben, dass sie mit Washington spricht. Diese Gespräche haben darauf abgezielt, durch einen Dialog Lösungen zu finden für die Differenzen zwischen unseren Nationen. Je länger Benzin und Strom ausbleiben, desto aggressiver die Stimmung. Hier Bilder vom Wochenende, als Protestierende ein Büro der Kommunistischen Partei stürmen. Der Unmut schlägt mittlerweile in karibische Wut um. Wir sind es total leid, dieselbe Situation mit 12-stündigen Stromausfällen weiter und weiter zu ertragen. Nur mit solarbetriebenem Dreirad oder mit Muskelkraft bleibt man mobil. Eine interessante Lektion aus Kuba für alle, die sich an fossile Energien klammern. Zurück im Mojito Mojito. Zur Unterhaltung der wenigen Gäste spielt eine Combo. Auch diese Musiker leben von der Hand in den Mund. Und immer häufiger vom Ersparten. Wir erleben den Zusammenbruch unserer gesamten Wirtschaft. Vor gerade mal 2 Jahren haben wir noch ganz okay verdient. Und heute? Es gibt Tage ohne einen einzigen Cent. Die Harmonien wirken immer bemühter auf Kuba, denn die Dinge spitzen sich zu. Ob Trump militärisch zuschlägt, wie in Venezuela, oder ob es bei Drohungen bleibt. So oder so, Kuba stehen harte Zeiten bevor.
Es sind Millionen von Dokumenten, die zu den sogenannten Epstein-Files gehören und die uns seit Wochen beschäftigen. Viele davon beinhalten Informationen über sexuellen Missbrauch junger Frauen und Minderjähriger und bringen Politiker, Schauspieler, Wirtschaftsbosse und Königshäuser mindestens in Erklärungsnot. Aber damit ist es nicht getan. Weitere Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zeigen, wie der verstorbene Multimillionär Jeffrey Epstein an sein Vermögen gekommen sein soll. Wohl auch durch Steuertricks. Und dabei spielt auch das größte deutsche Geldinstitut eine Rolle, die Deutsche Bank. Katharina von Schürzenthaler.
Luxus unter Palmen. Eine großzügige Ranch. Jeffrey Epstein war reich. Doch woher kommen seine vielen Millionen? Ehrlich verdient, betonte er im Interview.
Is your money dirty money?
Ist Ihr Geld schmutziges Geld?
Is your money dirty money?
No, it's not.
Recherchen von NDR, WDR und SZ aber zeigen, Jeffrey Epstein hat es wohl geschafft, mit Tricks für sich und andere Reiche Steuern zu mindern und so viele Millionen Dollar zu sparen. Geld, das er vermutlich auch für sein Missbrauchsnetzwerk verwendet hat. Doch wie funktionierten diese Steuertricks? Ein Beispiel. Die Jungferninseln fördern Innovationen, etwa im Bereich der Bioinformatik. Epstein gibt sich als Experte, behauptet diesbezüglich zu beraten. Dafür bekommt er Steuererleichterungen. Nur Epstein hat offenbar gar nicht geliefert. Zudem verkauft er seine Expertise in Steuersachen gewinnbringend an Milliardäre.
Do you think that there's anybody?
Denken Sie, dass es jemanden gibt, der Geld oder das Finanzsystem so gut versteht wie Sie?
Financial system as good as you.
There must be.
Es muss jemanden geben. Aber fällt Ihnen da jemand ein?
No.
Ein treuer Kunde, Leon Black, Mitgründer der milliardenschweren Investmentgesellschaft Apollo. Mehrere Frauen werfen Black sexuellen Missbrauch auf Epsteins Anwesen vor. Black bestreitet alles, auch von Epsteins kriminellen Machenschaften gewusst zu haben. Ab 2012 berät ihn Epstein zum Thema Nachlass- und Erbschaftssteuer. Dabei gibt es Auffälligkeiten. Ein Beispiel. 2015 überweist Black eine Spende von 10 Millionen US-Dollar an eine Stiftung von Epstein. Dafür erhält Black eine Spendenquittung, mit der er das Geld absetzen könnte. Offenbar fließt diese Spendensumme 3 Jahre später wieder zurück an Black. Black hat also wohl seine 10 Millionen zurück und hatte zudem die Möglichkeit, dank der Spendenquittung Steuern zu sparen. Black sagt, er habe nur für Steuerberatung bezahlt, nicht mehr und nicht weniger. Die Deutsche Bank, Epsteins Hausbank, hat ihn noch als Kunden aufgenommen, als er schon verurteilter Sexualstraftäter war. Auffällige Finanzflüsse bleiben nicht unbemerkt. Compliance-Mitarbeiter, die überprüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht, haken immer wieder bei Epsteins Kundenberater nach, doch der wiegelt ab. Großkunden seien eben attraktiv, erklärt Experte Kilian Wegner.
Es ist generell immer das Dilemma der Bank, dass sie einerseits Geld verdienen möchte natürlich, und da ist immer schlecht, wenn man Kunden nicht annimmt oder Kunden rausschmeißt. Auf der anderen Seite ist sie natürlich auch verpflichtet, Präventionsarbeit zu leisten, dass sie nicht an Finanzqualität beteiligt wird. Und diese beiden Ziele, die stehen natürlich in einem Widerspruch.
Die Deutsche Bank will einzelne Vorgänge nicht kommentieren, antwortet, dass der Fall Epstein vollständig transparent aufgearbeitet worden sei und bedauert, sich nicht früher von ihm getrennt zu haben. Doch die große Frage bleibt, wären Jeffrey Epsteins Machenschaften früher aufgeflogen, hätten viele genauer hingeschaut?
So, und was an diesem Dienstag sonst noch wichtig war, das hat jetzt erstmal Susanne.
Zwischen Afghanistan und Pakistan schwelt seit einigen Wochen ein Konflikt. Jetzt sollen bei einem pakistanischen Angriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens 400 Menschen getötet und mehr als 250 verletzt worden sein. Die islamistische Taliban-Regierung macht das pakistanische Militär für den Angriff verantwortlich. Die Entzugsklinik für Suchtkranke sei fast völlig zerstört worden. Pakistan bestreitet, das Krankenhaus getroffen zu haben. Der Angriff habe militärischen Zielen gegolten. Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von Angestellten der katholischen Kirche und ihrer Einrichtungen gestärkt. Geklagt hatte die Mitarbeiterin einer Schwangerschaftsberatung, die ihren Job verlor, nachdem sie aus der Kirche ausgetreten war. Der EuGH entschied heute, das allein ist kein Kündigungsgrund, denn auch andere Beschäftigte der Einrichtung seien nicht in der katholischen Kirche. Hebammen in Deutschland sollen künftig besser bezahlt werden und weniger Zeit mit Bürokratie verbringen müssen. Darauf haben sich Berufsverbände und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen geeinigt. So soll zum Beispiel die Vergütung für die 1:1-Betreuung von Gebärenden auch dann gezahlt werden, wenn eine Geburt sehr schnell verläuft. Hebammen warnen schon seit längerer Zeit vor einer schlechteren Versorgung bei Geburten, sollten sich die Arbeitsbedingungen nicht verbessern. Vom Handyvertrag bis zu einer neuen Wohnung. Wer eine schlechte Bonitätsbewertung bei der Schufa hat, kann schnell Probleme bekommen. Nun sollen Verbraucherinnen und Verbraucher leichter nachvollziehen können, wie die Berechnungen der Schufa zustande kommen. Von heute an ist es möglich, den neuen Schufa-Score, also die Angaben zur Zahlungszuverlässigkeit, kostenlos einzusehen.
Deutschlands größte Wirtschaftsauskunftei hat bislang kein gutes Image. Kaum jemand versteht, wie die eigene Kreditwürdigkeit hier gemessen wird. Im Fokus steht der Schufa-Score, ein Wert mit großer Bedeutung für unseren Alltag.
Die Menschen hatten natürlich oft ein ungutes Gefühl in Bezug auf die Schufa. Und dafür gibt es jetzt gar keinen Grund mehr, weil mit der Transparenz können sie sehen, wie hoch ihr persönlicher Score ist. Aber vor allem können sie auch sehen, was auf den Score wirkt und können natürlich auch fragen, was wäre, wenn ich Folgendes tun würde, wie würde dann mein Score aussehen?
12 Kriterien bestimmen künftig den Score, der in Punkten angegeben wird. Auszugsweise sind das Alter von Kreditkarten und Bankverträgen, Kredite und Bürgschaften, Zahlungsstörungen und die Anzahl der Umzüge. Verbraucherschützer begrüßen grundsätzlich, dass es mehr Transparenz geben soll, sind aber vorsichtig, ob das im Alltag Bestand hat.
Was wir noch nicht wissen, ist, wie gut das in der Praxis klappen wird, dass Verbraucher ihre Probleme einmelden oder ihre falsch gemeldeten Daten einmelden und wie gut dann tatsächlich die Schufa damit umgeht, wie schnell, wie leicht, wie zuverlässig sie falsche Daten korrigiert.
Früher war der Score eine Art Blackbox. Jetzt soll jeder Verbraucher über einen Online-Zugang seinen Wert selbst nachrechnen können. Dafür muss man sich bei der Schufa registrieren.
Lesen, schreiben, rechnen, das sollen Kinder lernen, wenn es ans Tornister packen und erstmals in die Schule geht. Und die allermeisten, die freuen sich drauf. Dass der neue Lebensabschnitt auch weniger gute Erfahrungen bereithalten kann, das hört man wiederum auch häufig. Die Schulzeit, nicht immer die schönste Zeit, heißt es dann. Für manche ist sie aber auch einfach nur schrecklich. Da geht es dann vielleicht nicht um Schreiben oder Rechnen, sondern um Gewalt oder Rassismus. Das gibt es an vielen Orten überall in Deutschland. Mittendrin an einer Grundschule in Cottbus kommt es seit einigen Jahren zu so heftigen Vorfällen, dass die Eltern der Schüler die Situation nicht mehr hinnehmen wollten. Mirja Fiedler war dort.
Die Regine-Hildebrand-Grundschule im Cottbusser Stadtteil Sachsendorf.
Kinder haben uns gefragt, sind wir wirklich so böse? Sind wir wirklich so schlecht?
Gewalt gehört hier für viele zum Alltag.
Heute hat jemand, so ein Junge, ein Mädchen aus unserer Klasse, einen Stein ins Auge geworfen. Das sieht schlimm aus.
Eltern sehen vor 3 Monaten nur einen Ausweg, einen Brandbrief an die Öffentlichkeit.
Irgendwann war der Punkt, wo wir gesagt haben, das geht nicht mehr. Also mit Reden normal kommt man nicht weiter.
Das spürt auch die Schulleiterin. Allein in diesem Schuljahr habe sie 5 Körperverletzungen, dazu rassistische Beleidigungen, rechtsextremistische Handlungen, 2 sexualisierte Gewalttaten und einen Reizgaseinsatz an Behörden weitergeleitet.
Die Dinge, die Schule zur Verfügung stehen, die haben wir so gemacht. Aber wir haben gemerkt auch, es hat nicht gereicht.
Nur wenige Schüler und Eltern wollen über den Schulalltag vor der Kamera sprechen. Diese Viertklässlerin erzählt von einer Mitschülerin.
Die tretet, schlägt, beleidigt. Fotze, Schlampe, Hurensohn. Halt die Fresse.
Es gab dann auch Zeiten, da hat sich gar nicht mehr in die Schule getraut. Und wir mussten gut auf sie einreden, gut zureden und ihr Mut machen.
Mehr als 10.000 Menschen leben im Cottbusser Stadtteil Sachsendorf. Viele haben einen Migrationshintergrund. Auch an diesem Tag hätten sich Kinder in einer Pause an der Grundschule gegenseitig verletzt, erzählen 2 Schüler.
Heute hat jemand, so ein Junge, ein Mädchen aus unserer Klasse, einen Stein ins Auge geworfen. Das Mädchen hat gespielt, ihr Auge ist jetzt rot. Sie ging zum, wie heißt der, Krankenbruder. Er hat es sich angeguckt und gesagt, das sieht schlimm aus.
Die Situation an seiner ehemaligen Grundschule sei schlimmer geworden, meint dieser 18-Jährige.
Jeder macht, was er will, halt. Ja. Sie hören nicht auf den Lehrer, das ist das Ding.
Viele Lehrkräfte sind mittlerweile verzweifelt. Innerhalb von 10 Jahren hat sich die Zahl der Kinder ohne deutschen Pass an ihrer Grundschule in etwa ver6-facht. Ihr Anteil liegt inzwischen bei gut 40%.
Zum einen haben wir natürlich diese großen Sprachprobleme. Es sind Kinder, die kommen mit einer kompletten guten Vorbildung an die Schule. Aber es gibt auch eine große Anzahl von Kindern, die haben noch nie eine Einrichtung von innen gesehen, noch nie eine Kita erlebt. Die waren auch nie, wenn sie jetzt in die 2. oder die 3. Klasse eingeschult werden, die waren vielleicht auch noch nie in der Schule.
Rund 470 Erst- bis 6-Klässler gehen auf die Regine-Hildebrand-Grundschule, darunter Hamza Raufis Sohn. Sein Vater sagt, ihm täten die Schlagzeilen über die Schule weh. Er selbst arbeitet seit 10 Jahren in einem Krankenhaus.
Also gute Sachen über Ausländer redet man nie. Nur schlechte. Du machst die ganze Zeit was Gutes oder alles was Gutes. Aber einmal, wenn du was Schlechtes machst, dann verbreitet sich ganz schnell und überall.
In diesem Sachsendorfer Jugendtreff wollen Sozialarbeiter Streit verhindern.
Und das wäre ja schon eine Sache, die man unter Freunden vielleicht besprechen könnte, wenn es dir wichtig ist, das zu klären.
In den Keller kommen viele Kinder und Jugendliche, die schon Gewalt erfahren haben.
Wegen Beleidigungen und so weiter. Wenn man auf Mutter, Vater oder Gott beleidigt.
Gewalt habe nichts mit Herkunft zu tun, sagen die Sozialarbeiter. Sie entstehe dort, wo Kinder und Jugendliche sich alleingelassen fühlten.
Die fühlen sich halt einfach perspektiv und hilflos dadurch. Und die einzige Form, sich dann quasi zu reiben oder Orientierung zu kriegen, ist dann auch in Auseinandersetzungen zu gehen. Und wenn sie halt nicht die sozialen Kompetenzen haben, Konflikte halt verbal zu lösen oder sich Unterstützung zu holen, um diese Probleme zu lösen, dann führt das halt dazu, dass Jugendliche halt auch einfach mal körperliche Gewalt unternehmen.
An der Regine-Hildebrand-Grundschule landen auffällige Kinder jetzt in einer Gruppe, in der sie lernen, Streit nicht eskalieren zu lassen.
Aber das ist ja, ich denke mal, auch ein gesellschaftliches Problem, was an Schule komplett angekommen ist.
Schneller durchgreifen ist jetzt hier die Devise nach dem Brandbrief der Eltern im vergangenen Dezember.
Wir machen weiter mit einer Lebensweisheit. Nichts kann unter großen Bäumen wachsen. Mit diesem schönen Satz verließ der junge rumänische Nachwuchsbildhauer Constantin Brâncuși zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Atelier des berühmten Auguste Rodin in Paris und fing an, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Ein Stil, der als revolutionär gilt und Brâncuși zu einem Pionier der Moderne machte. Eines seiner berühmtesten Werke, Die schlafende Muse. Abstrakt und anrührend zugleich. Und obwohl der Sohn einer Bauernfamilie, zumindest in Deutschland, nie so berühmt wurde wie zum Beispiel Rodin, zählt er zu den bedeutendsten Bildhauern seiner Zeit. Die neue Nationalgalerie in Berlin widmet Brâncuși nun einer Ausstellung. Markus Rea.
Ein Schwan kaum als solcher zu erkennen. Ein Spiel mit Formen, Licht und Spiegelungen. Kalkstein, Bronze, glatt und rau, auf ein Minimum reduziert.
Er hat quasi mit Motiven begonnen, die hat er alle in den 10er Jahren entwickelt und hat sie dann über die Jahrzehnte hinweg immer wieder aufgegriffen, immer wieder variiert und perfektioniert und eben in der Art und Weise dann ja auch immer mehr abstrahiert. Und diese Reduktion auf das Wesentliche, auf die wesentliche Form, das ist ein Merkmal seiner Kunst.
So wie die schlafende Muse, vor mehr als 100 Jahren geschaffen. Mehr als 150 Werke Brâncuscis haben die Kuratorinnen der neuen Nationalgalerie und des Centre Pompidou für diese Ausstellung zusammengestellt. Uns war es wichtig, dass das Publikum ganz nah an die Werke herankommt, um sie herumgehen kann. Die schlafende Muse, diese polierte Bronze, da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es um die Perfektion der Form geht, aber auch um die Reflexion. Sie ist wie ein Spiegel. Genau das war für mich die tollste Erfahrung. Das war wirklich eine Offenbarung, diese Skulptur so nah zu sehen, was wirklich ein Privileg ist. Aber auch zu erleben, wie kleine Veränderungen die ganze Erscheinung der Skulptur verwandeln. Constantin Brâncuși kommt vor 150 Jahren in Rumänien zur Welt, studiert zunächst an der Kunstakademie Bukarest, bricht dann mit 28 nach Paris auf. Sein Atelier wird zum Zentrum seines Schaffens, aber auch seines Lebens und zum Treffpunkt der Pariser Avantgarde. Ein Gesamtkunstwerk, das heute als Rekonstruktion zum Centre Pompidou gehört. Ein Teil davon ist nun in Berlin zu sehen. Vor 5 Jahren hatte die neue Nationalgalerie erstmals darum gebeten. Vergeblich.
Und dann ein Jahr später wurde klar, ups, das Centre Pompidou wird generalsaniert. Die Gelder sind bewilligt. Und dann nochmal angefragt, könnte das Atelier nicht jetzt? Es muss ja irgendwo hin. Jetzt ist es hier und wir sind sehr dankbar.
Für seine radikale Vereinfachung wird Brâncuși in Frankreich als Begründer der modernen abstrakten Skulptur verehrt. In Deutschland kann er jetzt entdeckt werden.
Bleibt noch eine entscheidende Frage. Was empfiehlt uns denn das Wetter, lieber Carsten? Mehr draußen oder mehr drinnen Aktivitäten?
Definitiv draußen ab morgen, alle Menschen raus. Es wird sehr sonnig und frühlingshaft. Auch heute hätte man schon rausgehen können, wobei heute war es noch eher eine zweigeteilte Angelegenheit. Viele Wolken heute über dem Westen und über der Mitte unseres Landes. Im Osten war es schon sonnig, noch sonniger allerdings. Blick Richtung Südwesten, im Süden Frankreichs. Wir sehen hier die schneebedeckten Pyrenäen und auch weite Teile der Iberischen Halbinsel hatten heute schon Sonnenschein. Und hier war es auch schon warm. Zum Teil gab es rund um die Pyrenäen sogar sommerliche Temperaturen. Bei Bilbao waren es 27 bis 28 Grad. Hochdruckwetter. Und Hochdruckwetter sorgt bei uns eben auch für Sonnenschein ab morgen. Ein Hochdruckgebiet erstreckt sich von Deutschland in Richtung Nordosten und hält die ganzen Fronten fern von uns. Sorgt aber eben nicht nur für Sonnenschein, sondern auch dafür, dass nicht nur morgen, sondern auch in den Tagen darauf so gut wie keine Regentropfen fallen wird. Im Gegensatz zum Beispiel zum Atlantik. Viele Sturmtiefs bis zum Wochenende sorgen auf Madeira und auf den Kanarischen Inseln für stürmische und sehr nasse Verhältnisse. Auch im östlichen Mittelmeer wird es zum Teil kräftig regnen. Bei uns vielleicht am Samstag in der Südhälfte ein paar kurze Regenschauer. Ansonsten trockenes Hochdruckwetter. Und dieser Hochdruckeinfluss, der sorgt dafür, dass sich die Wolken schon heute Nacht auch im Westen mehr und mehr auflösen. Dann ist es überall sternklar und morgen von Beginn an sehr sonnig. Im Norden nur dünne Schleierwolken. Ansonsten oftmals keine einzige Wolke. Im Südosten Bayerns noch ein paar lockere Wolkenfelder. Die Temperaturen heute Nacht in der Osthälfte leichter Frost, -1 bis -4 Grad. Im Westen bleibt es frostfrei und tagsüber wird es wärmer im Vergleich zu heute. Die Höchsttemperaturen liegen meistens bei 14 bis örtlich sogar schon 17 Grad. Und auch diese 17 Grad lassen sich noch steigern. Am Donnerstag erneut ein sehr sonniger Tag bei bis zu 18 Grad. Im Norden schon erste dichtere Wolken, die kommen aus Skandinavien. Und diese skandinavischen Wolken, die ziehen dann am Freitag wieder landeinwärts, bringen auch etwas kühlere Luft mit. Und im Osten kann es ein paar Regenschauer geben. Aber selbst dann bei 11 bis 17 Grad könnte man immer noch draußen Aktivitäten vollführen.
Aber erstmal winken wir den Wolken zum Abschied morgen, ne? Und dir auch, lieber Carsten. Danke.
Danke.
So viel von uns für heute. Hier im Ersten übernimmt jetzt wie gewohnt Sandra Maischberger.
Thema dort unter anderem Europas Sicherheitspolitik.
Wir sehen uns dann morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Wir würden uns wie immer sehr freuen. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.